Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Am Mikrofon ist Ute Meier. Ich wünsche einen schönen guten Tag. In mehreren Bundesländern sowie in den Niederlanden hat es eine Großrazzia gegeben. 27 Verdächtige werden beschuldigt, kriminell erworbenes Geld ins Ausland geschleust zu haben. Mehr dazu hören Sie gleich. Ein weiteres Thema bei uns. Berlin hat mal wieder eine Bauverzögerung zu beklagen. Diesmal trifft es die Diesel-Fahrverbotsschilder in der Innenstadt, die nicht rechtzeitig aufgestellt worden sind. Und es gibt zu wenig Hebammen in Deutschland mit bedenklichen Folgen für Schwangere. Wir schauen aufs platte Land nach Ostfriesland. Mehr als 200 Millionen Euro illegal beschafftes Geld sollen sie ins Ausland geschleust haben, vor allem in die Türkei. Eine Bande aus mittlerweile 27 Verdächtigen, die heute bei einer deutschlandweiten Großrazzia festgesetzt worden ist. 850 Beamte, zum Teil Spezialkräfte und 11 Staatsanwälte waren seit heute früh damit beschäftigt, Wohnungen und Geschäfte in 5 Bundesländern und in den Niederlanden zu durchsuchen. Mehr als 60 Objekte stehen im Fokus der Ermittler. Einige Haftbefehle wurden ausgesprochen. Der Schwerpunkt all dieser Ermittlungen liegt im Großraum Duisburg. Geleitet wurde die Razzia vom Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen, der sogenannten Taskforce NRW. Arne Hell berichtet.
Punkt 6 Uhr heute Morgen sammelten sich Dutzende Polizisten in der Duisburger Innenstadt. Ihr Ziel, einen Juwelierladen zu durchsuchen. Die Eingangstür mussten sie nicht aufbrechen. Der Besitzer, der in seiner Privatwohnung überrascht wurde, soll sich kooperativ gezeigt und den Beamten den Schlüssel gegeben haben. Drinnen sollen die Beamten dann neben Bargeld noch jede Menge Goldbarren gefunden haben. Auch andere Juwelierläden in Nordrhein-Westfalen sind heute durchsucht worden. Dazu Metallhändler und andere Objekte auch in Hessen, Berlin und den Niederlanden.
Daran merken Sie, wie netzwerkartig, wie spinnwebenförmig das aufgebaut ist. Und dem wollen wir nun ein Ende bereiten.
Sagt NRW-Justizminister Peter Biesenbach, der sich vor Ort in Duisburg über die Durchsuchungen informiert hat. Insgesamt gibt es 27 Beschuldigte. Der Hauptbeschuldigte soll nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung aus Duisburg kommen. Er wurde heute verhaftet. Der Vorwurf, die Gruppe soll eine Art Bankensystem aufgebaut haben, um Geld in die Türkei zu transferieren. Das ist in Deutschland ohne Banklizenz illegal. Ermittelt wird auch wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Orientiert haben sollen sich die Verdächtigen an einem uralten traditionellen Prinzip aus dem Orient, dem Hawala-Bankensystem. Es funktioniert vereinfacht so. Ein Hawala-Banker nimmt das Bargeld eines Kunden, zum Beispiel in Deutschland, an. Dann sagt er seinem Geschäftspartner im Ausland Bescheid, der kann die gleiche Summe dort an den Empfänger auszahlen. Ein System, das auch für legales Geld genutzt wird, zum Beispiel wenn Migranten Geld in ihre Heimat senden wollen. Aber auch für Kriminelle ist das System attraktiv, die Transaktion muss nicht elektronisch erfasst werden und hinterlässt keine Spuren. Die Gruppe, gegen die sich die Ermittlungen richten, soll ein besonders aufwendiges System etabliert haben. Bis zu 1 Million Euro pro Tag sollen so verschoben worden sein, glauben die Ermittler.
Hier wurden Geldströme kassiert, die nicht verfolgbar sind, wo sie hingehen. Und dem sind nun dank der intensiven Arbeit unserer Ermittler alle auf die Spur gekommen.
Lobt Justizminister Biesenbach die eigenen Behörden. Seit etwa einem Jahr ermittelt die Staatsanwaltschaft Düsseldorf zusammen mit dem Landeskriminalamt in NRW in dem Fall. Durch die Durchsuchungen erhoffen sie sich auch Aufschlüsse darüber, aus welchen Quellen das Geld kommt, das die Gruppe transferiert haben soll.
Alle Vermutungen und erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass es sich hier um Gelder der organisierten Kriminalität handelt.
Dafür sprächen auch die großen Summen, um die es geht. Die Ermittler vermuten bei den Durchsuchungen, Werte von mehr als 200 Millionen Euro beschlagnahmen zu können.
Großrazzia gegen Geldschleuser, Arne Hell berichtete. Eigentlich gelten in Berlin seit Oktober Dieselfahrverbote. Auf einigen stark befahrenen Straßen in den Stadtbezirken Mitte und Neukölln sollen ältere Dieselfahrzeuge wegen der Luftverschmutzung nicht mehr zugelassen sein. Eigentlich. Das Problem in der Hauptstadt ist aber, ein Verbot muss auch ausgesprochen und gekennzeichnet werden. Es braucht Verbotsschilder an den betroffenen Straßenabschnitten. Und die stehen noch nicht. Es gibt Probleme bei den Bauarbeiten. Erst wurde das Aufstellen der Verbotsschilder auf Anfang November verschoben. Jetzt verzögert sich das Ganze erneut. Dieter Nürnberger hat nachgehört.
In der Reinhardtstraße im Berliner Regierungsviertel sollte eigentlich längst ein Durchfahrverbot für Dieselautos und auch Lkw gelten. Eigentlich, denn passiert ist noch nichts. Obwohl der Berliner Senat schon im Juli einen neuen Luftreinhalteplan verabschiedet hat. Darin enthalten auch die Dieselfahrverbote auf bestimmten Berliner Straßen. Doch seitdem wurde die Aufstellung entsprechender Hinweisschilder immer wieder verschoben. Und ohne Schilder kein Durchfahrverbot. Ein Stück aus dem Tollhaus? Nein, sagt Jan Thomsen, Sprecher der Berliner Umwelt- und Verkehrssenatorin.
Diese Schilder sind so groß, dass sie tatsächlich im Straßenland sehr sicher verankert werden müssen. Das klingt jetzt ein bisschen absurd, aber es ist so. Die Bezirke sind zuständig für die Schilder. Sie werden jetzt bis Ende des Jahres soweit sein, dass die Schilder stehen. Und dann gibt es auch die Durchfahrtverbote.
Vor allem für die Deutsche Umwelthilfe klingt das absurd. Denn wie in mehr als 30 anderen Städten auch, hatte der Verband auf saubere Luft geklagt und im Oktober 2018 einen juristischen Teilerfolg erzielt. Die EU-Grenzwerte für Stickstoffdioxid müssten auch in der Hauptstadt eingehalten werden, so das Verwaltungsgericht. Dass es nun an noch nicht fertigen Schildern liegen soll, da fällt Jürgen Resch, dem streitbaren Bundesgeschäftsführer der Umwelthilfe, eigentlich nur noch eines ein. Richtig, die Schildbürger.
Denn wir bestellen auch Schilder und bekommen die, wenn wir wollen, innerhalb von einer Woche geliefert. Das ist also ein Schildbürgerstreich, der hier stattfindet. Und ich finde es schon beschämend, dass der Berliner Senat ein rechtskräftiges Urteil zum Schutz seiner Bürger vor giftigen Dieselabgasen einfach nicht umsetzt.
Weshalb die Deutsche Umwelthilfe wegen der Schilderfrage inzwischen einen Vollstreckungsantrag gestellt hat. Der Berliner Senat sieht die Sache allerdings etwas anders. Demnach sind die Fahrverbote auf insgesamt 8 Berliner Straßen nur Teil eines Maßnahmenpakets für bessere Luft. Es seien bereits Tempo-30-Zonen eingerichtet worden, auch wird die Parkraumbewirtschaftung ausgeweitet. Je teurer das Parken, desto weniger Verkehr, so die Hoffnung. Ebenso sollen Fahrzeuge der Berliner Eigenbetriebe, also Busse und beispielsweise Reinigungs- oder Müllfahrzeuge, durch Neukauf oder Umrüstung weniger Schadstoffe emittieren. Die geplanten Fahrverbote seien somit ohnehin weniger wirksam als die anderen, die großflächigen Maßnahmen. Ein sehr komplexer Sachverhalt, sagt Jan Thomsen, der Sprecher der Berliner Verkehrsverwaltung. Er erwartet nicht, dass die fehlenden Schilder noch ein juristisches Nachspiel haben.
Naja, das Gericht hat schon gesagt, bis Frühjahr mit dem Luftreinhalteplan, das haben wir nicht geschafft, sondern wir sind bis Sommer fertig geworden. Das sind einfach sehr komplexe Berechnungen, die man da durchführen muss. Es geht um die ganze Stadt. Welche Maßnahmen wirkt an welcher Straße wie? Also wir sehen da jeder Beschleunigung, die uns noch ein Gericht auftragen würde, gelassen entgegen.
Doch wann kommen sie nun konkret, die Schilder? Eine der zuständigen Verwaltungen in der Hauptstadt ist der Bezirk Mitte. Schriftlich wird mitgeteilt, dass das Vergabeverfahren nun abgeschlossen sei und Schilderhersteller inzwischen beauftragt wurden. So weit, so gut. Doch dann müssten ja auch noch die Fundamente angelegt werden, deren Aushärtung lange 28 Tage dauern würde. Jürgen Resch, der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, reagiert hörbar ungeduldig.
Ja, es gibt bestimmt Betonfundamente, deren Aushärtung 28 Tage dauert. Wer selber mal gebaut hat, weiß aber, dass es unterschiedliche Zementmischungen gibt. Und es gibt auch solche, die härten schneller aus. Aber auch 28 Tage sind ein knapper Monat. Und wir haben jetzt vor einem Jahr das Gerichtsurteil bekommen. Also man sollte sich doch dann wenigstens eine bessere Ausrede einfallen lassen.
In der Reinhardtstraße, wo lediglich auf einer Teilstrecke von rund 150 Metern ein Dieselfahrverbot gelten soll, ist von Fundamentierungsarbeiten noch nichts zu sehen. In keiner anderen Stadt, wo Gerichte Maßnahmen zur Luftreinhaltung verhängten, habe die Umsetzung eines Durchfahrverbots für Dieselfahrzeuge so lange gedauert, klagt die Deutsche Umwelthilfe. Und da muss sogar Jan Thomsen, der Sprecher der Berliner Verkehrsverwaltung, zustimmen.
Ich kenne jetzt keine anderen Kommunen, in denen es noch langsamer gegangen ist, aber ehrlich gesagt, dass nun alle Kommunen irgendwie super funktionieren, nur Berlin nicht, das ist wirklich nicht richtig.
Sagt der Sprecher der Berliner Verkehrsverwaltung. Und die Moderatorin verkneift sich gerade jeglichen humoristischen Querverweis auf irgendwelche Großflughafenprojekte in irgendwelchen deutschen Großstädten. Ein Beitrag von Dieter Nürnberger war das. Jede Frau, die krankenversichert ist, hat Anspruch auf eine Hebamme bei Schwangerschaft. So will es das Gesetz. Aber wenn es schlicht nicht genug Hebammen gibt, dann hilft auch ein Gesetz nicht. In Emden in Ostfriesland musste ein Kreissaal ein paar Wochen lang am Wochenende schließen, weil er keine Kapazitäten mehr hatte. Gebären nur werktags? Fragt man sich da, wie soll das gehen? Der Landstrich kämpft wie viele andere mit dem Mangel, denn während die Geburtenzahl steigt, sinkt die Zahl der Hebammen. Das wird nicht zuletzt für die Hebammen selbst zu einer großen Belastung. Felicitas Böselager berichtet.
Sabine Peters sitzt in ihrer frisch bezogenen Wohnung in Oldenburg. Erst vor wenigen Wochen hat sie ihren Lebensmittelpunkt hierher verlagert. Vorher hat sie als Hebamme in Ostfriesland gearbeitet, war in einer Klinik angestellt und leitete eine eigene Hebammenpraxis. Die führen jetzt andere.
In diesem Fall war das jetzt bedingt durch die Schwangerschaften meiner Kolleginnen, die ja eigentlich eine schöne Sache sind. Hat mich dann einfach der Mut verlassen, dass ich dachte, oh, ich habe jetzt keine Lust tun, wieder mit dieser Sucherei anzufangen. Ich wusste dann auch nicht mehr, wo ich suchen soll. Ich habe einfach die Lust verloren.
Die oft vergebliche Suche nach neuen Hebammen hat Peters in den vergangenen Jahren viel Zeit gekostet. Diesen Personalmangel bekommen aber auch die Kreissäle in den Krankenhäusern immer häufiger zu spüren.
Die Stellen waren ja ausgeschrieben, es hat sich einfach niemand dafür beworben. Oder es haben sich immer mal welche beworben, haben dann ein paar Wochen gearbeitet und haben dann festgestellt, das artet richtig in Arbeit aus und das wollten sie dann eigentlich doch nicht so gerne. Also die haben sich dann eben was anderes gesucht. Und im Moment kannst du es dir als Hebamme ja auch aussuchen, wo du hingehst, ne?
In den vergangenen Jahren haben fast alle Geburtsstationen in der Umgebung geschlossen. So ist die Zahl der Geburten in den größeren Kliniken gestiegen, die Anfahrtswege für die Frauen sind weiter geworden und die Taktung im Kreissaal höher. Das hat nicht nur für die Hebammenfolgen, sagt Terwil von der Hebammenzentrale Lea, sondern auch für die schwangeren Frauen.
Also ich habe gestern noch von einer Frau gehört, ich wurde nicht mal gefragt nach einem großen, komplikationsreichen Vorfall bei der Geburt. Wie geht es Ihnen jetzt oder heute am nächsten Tag? Also und wie traurig Frauen darüber sind, dass nicht mal dafür die Zeit scheinbar ist dann mehr in der Klinik.
Terwil führt das auf die Überlastung der Geburtshelferinnen zurück. Auch Kliniksprecherin Jansen berichtet, dass Hebammen sich über fehlende Zeit mit den Frauen beklagen. Eine 1:1-Betreuung sei nicht mehr möglich. Auch deshalb sollen die verbleibenden Kliniken zusammengelegt werden, sagt Andrea Jansen.
Für die Häuser in Emden, Aurich und Norden wählen wir ja den Weg der weiteren Zentralisierung. Wir planen halt eine gemeinsame Zentralklinik in der Mitte der drei Städte. Und dort wird es dann auch nur noch eine geburtshilfliche Abteilung für diese Region geben.
Die Klinik verspricht sich davon, alle Fachkräfte an einem Ort zu bündeln und so ein verlässlicheres Schichtsystem anbieten zu können. Eine Entwicklung, die unter Geburtshelferinnen aber kritisch gesehen wird. Sabine Decker, Leiterin der Hebammenzentrale Aurich.
Also eine Entlastung ist es, glaube ich, nicht, weil es ist schön, wenn es sich verteilt und die Wahlmöglichkeit für die Frauen auch bleibt. Die Frauen haben ja gar keine Wahlmöglichkeit mehr, wo sie entbinden, weil es gibt nur noch die Klinik.
In Ostfriesland, wie in vielen anderen Regionen in Deutschland, liegt das Durchschnittsalter der Hebammen bei Mitte 50. Das heißt, wenn sich nichts ändert, wird sich der Mangel weiter verschärfen, prognostiziert Stefanie Decker. Sie arbeitet sowohl in der Klinik als auch als freie Hebamme. 60 Stunden in der Woche. Neben der hohen Arbeitsbelastung spielt aber auch das niedrige Gehalt eine Rolle, warum sich immer weniger Frauen für diesen Beruf begeistern können.
Denn das ist ein 24-Stunden-Job, der überhaupt nicht honoriert wird. Und es ist sicherlich auch ein bisschen frauenbedingt, das denke ich schon, weil die Frauen sich häufig mit weniger zufrieden geben und sagen, naja, ich mache es ja gerne. Das ist auch gar keine Frage bei mir. Ich mache den Job gerne, aber ich hätte ihn auch gerne besser bezahlt.
Aber selbst wenn Hebammen mehr Geld angeboten bekommen, wollen sie wegen der hohen Belastung häufig nicht Vollzeit in Kliniken arbeiten. Trotzdem fehlen sie nicht nur in den Kliniken. Auch die freien Geburtshelferinnen werden immer weniger.
Also für die Frau bedeutet das, dass sie sich frühzeitig um eine Hebamme kümmern muss, am besten mit Schwangerschaftstest positiv, dass man sich die Hebammenliste nimmt und durchtelefoniert. Was mittlerweile sehr gut hier angenommen worden ist, ist die Hebammenzentrale.
Die Hebammenzentralen in Aurich und Leer sind eine Maßnahme, mit dem Mangel umzugehen. Hier werden Hebammen direkt an Frauen vermittelt, ohne dass die Schwangeren bei 30 verschiedenen Stellen anrufen müssen. 10% der Schwangeren im Landkreis Aurich konnten vergangenes Jahr nicht versorgt werden. Das läge aber nicht allein am Mangel, erklärt Decker.
Die Auricher Hebammen können 50 Kilometer fahren, so wie jede andere Hebamme auch. Das ist für unseren Landkreis aber gar nicht machbar, weil wenn ich von Aurich nach Norden fahren möchte, dann habe ich schon eine Strecke von 30 Kilometer. Das heißt, ich komme über die 50 Kilometer und kriege dies nicht bezahlt von der Krankenkasse und damit fällt schon mal eine Betreuung weg.
Während Sabine Peters in Oldenburg nur noch 60% arbeitet und darüber nachdenkt, ihren Beruf nach 30 Jahren ganz an den Nagel zu hängen, hat Stefanie Decker aus Aurich noch Hoffnung, dass sich die Situation in Zukunft entspannt.
Es ist gut, dass wir die Akademisierung kriegen. Es ist gut, dass wir Hebammenzentralen haben. Es ist gut, dass wir Nachwuchs kriegen.
Die vielen Geschichten über die Überlastung von Hebammen täten ihrem Berufsstand nicht gut, sagt Decker. Bei allem Druck und Ärger habe sie doch einen der schönsten Berufe der Welt gewählt.
Den Dank der Familien, die man kriegt, und dieser Lob und diese Strahlen, wenn man zu denen nach Hause kommt und man hat gut miteinander gearbeitet. Ich glaube, das ist das, was Hebammen oben hält und einfach sagt, oh Mensch, das ist toll, dass man so nach 18 Jahren die Hebamme noch erkennt, die einen früher betreut hat.
Harte und verantwortungsvolle Arbeit, zu schlecht bezahlt, zu wenig anerkannt. Es gibt zu wenig Hebammen in Deutschland. Ein Beitrag von Felicitas Böselager war das. Der Streik für mehr Klimaschutz dehnt sich von den Schulen auch auf die Hochschulen aus. Die Students for Future machen mobil. Ein Thema gleich bei den Kollegen von Campus und Karriere, die nach den nächsten Nachrichten übernehmen. Mein Name ist Ute Meier. Ich verabschiede mich für heute mit Deutschland heute und wünsche noch einen schönen Nachmittag.